Okay, hallo alle. Moin. Let's go. Ich habe ein, zwei Fragen, bevor wir loslegen mit Kapitel 6. Da haben wir letztes Mal schon angefangen. Wer hat schon einige von den Sonderfolgen gehört zum Thema Prüfung, also von den Sonderpodcast-Folgen? Ganz wenige. Okay, mal gucken, ob Sie das noch machen wollen. Ich hoffe, dass das hilfreich ist. Eine konkrete Anfrage gab es noch mit Checklisten, Unterchecklisten, Unter-Unter-Unter-Checklisten. Ich habe was gemacht, es ist ein bisschen eskaliert. Ich habe keine Ahnung, ob das hilfreich ist. Wenn nicht, dann bitte Bescheid sagen, dann mache ich noch einen neuen Anlauf mit einem anderen Thema und versuche an das Ganze ein bisschen geordneter ranzugehen. Ich bin gespannt, vielleicht finden Sie es auch interessant, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Sie sagen, nein, 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 das hilft überhaupt nicht, das macht alles nur schlimmer. Und das würde mir dann sehr leid tun. Fällt Ihnen gerade noch irgendwas ein, was Sie brauchen? Haben Sie noch irgendwelche Wünsche? Okay, zwischendurch gibt es mehrere Punkte, an denen ich das nochmal frage, weil es da sinnvoll ist und ich da aus der Vergangenheit weiß, dass Studis da manchmal dann noch Wünsche haben. Also mal gucken. Wir haben letztes Mal da gestoppt, wo jetzt oben an der Folie die Definition steht. Kongruenz. Wir sind also jetzt in Z, wir nehmen eine ganze Zahl R, die nicht 0 ist, und wir wollen definieren, was es heißt, dass zwei ganze Zahlen kongruent sind, modulo dieser Zahl R. Und das sind die genau dann, wenn die Differenz durch R teilbar ist. Da haben wir Notation für mit diesen drei waagerechten Strichen, Phi Zetechen, Backslash Equiv funktioniert dafür ganz gut. Und ob Sie das Mod ausschreiben als Modulo oder nicht, das ist mir egal. Der Ring ist häufig auch egal. Wir werden jetzt ganz viel einfach nur in Z machen, aber für den Fall, dass es mal nicht egal sein sollte, dann kann man immer noch in Klammern dahinter schreiben, in welchem Ring man da gerade arbeitet. Denn die Definition beruht auf Teilbarkeit und wenn es um Teilbarkeit geht, dann spielt der Ring eine Rolle. Das haben wir jetzt ja zur Genüge gesehen. Und bevor wir das nächste Lemma beweisen, möchte ich ein, zwei kleine Beispiele machen. Linke Tafel, links. Zum Thema Kongruenz. Wir haben zwar letztes Mal auch schon was gesehen, aber so steht noch mal was an der Tafel. Zum Beispiel sind in Z alle geraden Zahlen zueinander kongruent modulo 2 und alle ungeraden auch. Das heißt, modulo 2 zerfallen die ganzen Zahlen einfach in zwei Teilmengen. Noch so eine Sekunde länger darüber nachdenken und dann mache ich die Rechnung im Kopf lieber noch ein zweites Mal. Also was müssen wir gucken? 6 minus minus 1 müssen wir uns anschauen, also 6 plus 1 und das ist 7 und das ist 7 teilbar, deswegen sind die linke und die rechte Seite kongruent mal 7. Okay? Ich sehe schon, ich mache vorsichtig, keine Angst. Gut. Haben Sie Fragen dazu? Jetzt kommen nämlich die ersten Rechenregeln. Ach so, und vielleicht noch eine kleine Bemerkung. Wenn Sie das interessant finden, kann ich das in der Podcast-Folge ausführlich besprechen. Aber wir können auch mal kurz selber so für uns durchgehen, was passiert da. Warum ist Kongruenz modulo einem festen R eine Äquivalenzrelation? Naja, jede Zahl minus sich selber ist 0, also durch alles teilbar, außer 0. Und R ist nicht 0. Dann ist das symmetrisch, weil wir ja, wenn wir andersrum subtrahieren, einfach nur das Negative erhalten. Und bei Transitivität muss man vielleicht mal einen Moment nachdenken. Aber das können Sie, glaube ich, selbst. Wenn Sie Fragen haben, sagen Sie Bescheid. Wenn Sie sich wünschen, dass das eine Podcast-Folge wird, sagen Sie Bescheid. Diesen Satz werden Sie heute noch mehrmals von mir hören. Dann kommt jetzt ein Lemma mit Rechenregeln. Und die ersten paar Rechenregeln sind total intuitiv. Wir gucken nämlich, wie verträgt sich Kongruenz mit der Addition, mit der Subtraktion und mit der Multiplikation in den ganzen Zahlen. Immerhin haben wir den Ring Z, haben da Rechenoperationen und Rechenregeln und jetzt gucken wir, wie verträgt sich das mit Kongruenz. Und da steht in Lemma 6.4, da steht, Kongruenz verträgt sich mit Addition. Insbesondere kann ich, wenn ich eine Kongruenz habe, auf beiden Seiten die gleiche Zahl addieren und die Kongruenz bleibt erhalten. Dasselbe bei der Subtraktion. Ich kann auf beiden Seiten die gleiche Zahl subtrahieren und die Kongruenz verändert sich nicht. Und ich kann auch auf beiden Seiten mit der gleichen Zahl multiplizieren. Was hier steht, ist noch ein bisschen allgemeiner. Ich kann das alles nämlich nicht nur immer mit der gleichen Zahl machen, rechts und links, sondern auch mit Zahlen, die zueinander kongruent sind, modulo den gleichen R, modulo den wir die ganze Zeit rechnen. Und weil das so elementar ist, schreibe ich jetzt nicht alle Beweise für alle Rechenregeln hin, sondern ich mache nur die, wo man so einen Mini-Mini-Trick braucht, und das ist die Multiplikation. Wir zeigen also jetzt, dass wenn wir zwei Kongruenzen haben, A kongruent B und C kongruent D, modulo R, modulo den gleichen R, das ist wichtig, dass dann auch, wenn wir die beiden Seiten rechts und links multiplizieren, wenn wir also A mal C und B mal D betrachten, dass sie dann auch kongruent sind zueinander. Das machen wir. Und die anderen beiden Rechenregeln,
die kann man nicht hingucken machen, und wenn sie dann mehr sind, wollen wir sagen. Die Notation nehme ich genauso, wie sie da steht, nehme da mal A, B, C, D. Und jetzt interessiere ich mich für A mal C und B mal D. Und was muss ich zeigen? Ich möchte ja gerne zeigen, dass die Kongruenz ist mit R. Also muss ich mir die Differenz angucken und muss sehen, dass sie durch R teilbar sind Z. Da wollen wir jetzt, ich zeige es also. Plus b mal c, das heißt, ich habe in Wirklichkeit nur eine 0 ergänzt. Der Rest ist genauso wie vorher. Aber was sehen wir jetzt? Nach Voraussetzung sind a und b kongruent modulo r, das heißt, diese Differenz hier ist durch r teilbar. A minus b ist durch r teilbar, denn nach Voraussetzung ist a kongruent b modulo r. Jetzt gucken wir hier, da haben wir dasselbe. C ist kongruent D mod R, steht in den Voraussetzungen, also ist C minus D. Oh, das ist knapp. Das könnte gefährlich werden. C minus D ist also auch durch R teilbar. Und das bedeutet, ich mache es mal deutlicher, so. Ich meine immer die Klammer. Ja, aber wenn das durch R teilbar ist, dann auch das Produkt. Wenn das durch R teilbar ist, dann auch das Produkt. Dann auch die Summe, also die linke Seite durch R teilbar. Ja. Das war einfach. Hoffentlich. Jetzt kommt noch mehr solches Zeug. Ganz viele von diesen Umformungen, die wir erstmal machen, jetzt am Anfang von Kapitel 6, sind einfach, und es geht nur darum, sich daran gewöhnen, dass wir so sich daran zu gewöhnen, dass wir so argumentieren, weil sich das anders anfühlt als alles, was wir vorher gemacht haben, mit Polynomen und Gedöns und euklidischer Normfunktionen und so. Das heißt, da müssen wir kurz reinkommen. Aber dann sind die eigentlichen Argumente heute sehr einfach. Sehen das technische Gesichter? Warum? Haben die das mit zu tun? Wer hat Fragen? Ja.
Was genau haben wir, also wie genau sind wir jetzt auf dieses umgestellt gekommen oder auch, dass wir da jetzt die Klammern eingefügt haben?
Sehen Sie, dass die beiden Ausdrücke gleich sind? Also hier steht A mal C minus B mal C plus B mal C minus B mal D. Das heißt, in der Mitte steht einmal minus B mal C und einmal plus B mal C. Das geht wieder weg. Und dann bleibt der Rest übrig, wenn man hier bringt.
Okay,
und wie man darauf kommt, ist eine andere Frage. Aber jetzt geht es ja nicht um, warum stimmt das? Die nächste Rechenregel, die wir uns jetzt angucken könnten, ist nicht Division, denn wir sind in einem Ring. Dividieren können wir im Allgemeinen nicht. Ups, so. Aber wir können ja in Integritätsbereichen kürzen. Das heißt, dass eine naheliegende Frage wäre, Z ist ja immerhin im Integritätsbereich, können wir bei solchen Kongruenzen kürzen? Die Antwort ist manchmal. Ich zeige jetzt ein Beispiel, wo es nicht geht, damit nämlich das Never danach mehr Sinn ergibt und wir sehen, warum da eine Voraussetzung rein muss. Ein bisschen genauer hingucken. Und das liefert jetzt Lemma 6.5. In Lemma 6.5 steht eine, ich nenne das gerne modulare Kürzungsregel. Und die hat eine kleine Voraussetzung und dann funktioniert alles. Die kleine Voraussetzung ist, dass das, was ich wegkürzen möchte, zu dem Modulo, dem ich rechne, teilerfremd sein muss. Und dann funktioniert es. Und wir sehen im Unbeispiel, dass das da verletzt war. Denn wir haben versucht, eine 2 rauszukürzen. Wir haben Modulo 4 gerechnet und 2 und 4 sind leider in Z nicht teilerfremd. Das heißt, da konnte das gar nicht funktionieren. Beziehungsweise, da würde das Lemma nicht greifen und wie wir jetzt sehen, funktioniert es auch wirklich nicht. Und man kann da noch mehr machen, allgemeiner. Hier zeigen wir einfach nur, wenn die Leute teilerfremd sind, dann klappt das. In Lemma 6.5 steht jetzt also, dass wir 3 ganze Zahlen haben, A, B und C. Wir rechnen Modulo R ist nicht 0. Und A mal C soll kongruent zu B mal C sein, Modulo R. Das heißt, C ist jetzt das, was wir wegkürzen wollen. Und wenn die Voraussetzung erfüllt ist, dass R und C teilerfremd sind, dann geht das auch. Dann können wir nicht nur kürzen, sondern die Kongruenz bleibt dabei auch erhalten. Und das zeigen wir. Ach, ich bin jetzt schon wieder 3 Mal aus dem Bild gelaufen, ist nicht so schlimm.
Das zeigen wir hier drüben. Und hier sind die Argumente nur ganz klein, aber es könnte sein, dass Sie sich erstmal da reindenken müssen in diese Art der Argumentation. Stellen Sie also gerne Fragen. Was haben wir da zur Voraussetzung? Wir haben A mal C kongruent B mal C mod R. Na gut. Und R und C sind nach Voraussetzungen teilerfremd. Dann überlege ich jetzt mal, was habe ich an Ringtheorie zur Verfügung? Was kann ich machen? Na, Z ist ein Hauptidealring. In Hauptidealring wissen wir, dass wir die GT immer so als Linearvermessung schreiben können von den Leuten, mit denen wir angefangen haben. Teilerfremd heißt, die GT sind Einheiten, also 1 und minus 1 in Z. Das heißt, 1 ist eine GT von R und C. Nach Voraussetzung ist 1 eine GT von R und und 1 ist eine Einheit der Zeit. Jetzt kommt Lemma 3.19 oder Satz 3.19, da bin ich mir nicht mehr sicher. Z ist ein Hauptidealin. Ich kann also jetzt diesen BGT1, mit dem ich hier arbeite, darstellen, sozusagen als Linearkombination von R und C. Das heißt, ich finde ganze Zahlen, die nenne ich x und y. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Satz war. Jetzt existieren x und y als z. So, das gilt. Mein BGT1, mit dem ich hier arbeite, lässt sich darstellen als x mal das erste Element R plus y mal das zweite Element C. Und hier verwende ich das Feld an Hauptidealinus. Denn in Hauptidealinus kann man sowas mit BGTs machen. Ah, super. Jetzt habe ich das. Jetzt halte ich dieses Y, was ich hier habe, fest und denke mir diese Gleichung ein bisschen anders. Denn ich kann die jetzt ja umschreiben zu Y mal C ist kongruent zu 1 modulo R. Denn wenn ich davon 1 abziehe, bin ich durch R teil. Das sagt mir diese Gleichung. Anders ausgedrückt.
Mit einer Farbe vielleicht. Oh, hier ist so ein knalliges Rot. Mal gucken.
Oh ja. Zack. Und dann steht da plötzlich A von Freund, B und R und das ist fertig. Kürzen funktioniert also. Weil wir, wenn R und C teilabtrennend sind, sozusagen ein multiplikatives Inverses finden. Zumindest modulo R. Okay, das heißt, wir stellen uns vor, wenn Sie eine andere Denkweise dafür angenehmer finden, das heißt Faktorintreu finden, kann ich Ihnen anbieten, dass Sie sich immer vorstellen, Sie arbeiten mit Faktoring Z modulo R mal Z. Modulo R zu rechnen ist so, als würden wir mit Restklassen arbeiten, also mit Elementen im Faktoring Z modulo R mal Z. Und wenn ich jetzt also übersetze, was hier steht, dann steht hier, im Faktoring haben die von Y bzw. C repräsentierten Restklassen multiplikative Inversen. Die sind zueinander multiplikative Inversen. Das ist eine andere Art, darüber nachzudenken. Und wenn Sie das interessant finden, dann sagen Sie mir am Ende, dass Sie gerne eine Podcast-Folge hätten, in der ich an ein paar Beispielen erkläre, wie man wechseln kann zwischen Modulo-Schreib- und Sprechweise und der Faktoring-Schreib- und Sprechweise. Machen Sie sich ein Lesezeichen. Falls Sie es interessant finden, dann kann ich das an ein paar Beispielen illustrieren. So, Fragen.
Wo ist das X hin?
Wo ist das X hin? Das haben wir nicht gebraucht. Das werden wir auch häufiger sehen. Man kann von einer Gleichung zu einer Kongruenz gehen und dabei geht irgendwas verloren. Das steckt in dem Modulo R drin. Und umgekehrt kann man so eine Kongruenz auch wieder umformulieren als es gibt irgendwas, das zu den gleichen Nachrichten ist. Und dann kommt es hin. Erfordert auch ein bisschen Gewöhnung. Ja. Das ist so lustig, es gibt immer Leute, für die es total intuitiv ist und die sagen so, ja, klar, klar, klar. Und andere, was? Was passiert hier immer rum? Jedes Jahr.
Ich habe gleich zwei Fragen.
Das geht's.
Und zwar, wie sind wir jetzt darauf gekommen, dass dann das X wegfällt?
Es fällt ja nicht weg, es ist quasi versteckt noch vorhanden in dieser Aussage, dass das kongruent ist. Das heißt, y mal 10 minus 1 ist durch R teilbar. Und teilbar zu sein heißt, es gibt so ein Element, sodass man mal das andere ist. Und dieses, mit dem man multipliziert ist, quasi über das. Das steckt also in dem Teilbarsein. Zweite Frage?
Wie haben wir jetzt das y da unten reingekommen?
Ich hab einfach damit multipliziert. Wenn Sie eine Gleichung haben, können Sie ja auch auf beiden Seiten an ihr multiplizieren, irgendwas. Und da habe ich einfach die Rechnungen verwendet. Wenn ich auf beiden Seiten mit dem gleichen Element multipliziere, bleibt die Kongruenz erhalten. Das habe ich gemacht. Auf beiden Seiten mit y. Und warum ich y benutzt habe, ist hoffentlich klar.
Ja.
So ist das passiert. Nachher kommen.
Ich sehe keinen. Dann gucken wir weiter. Jetzt können wir also kürzen, jedenfalls unter gewissen Voraussetzungen. Ja. Indem man das Lemma benutzt. Sie gucken nach, sind die Teiler fremd? Wenn ja, dürfen Sie kürzen, wenn nicht, sollten Sie es lieber lassen. Das heißt, das kommt durch Üben und dadurch, dass man immer darauf achtet, dass man auch wirklich mit dem Lemma argumentiert oder das zumindest im Kopf hat und dass man nicht einfach so intuitiv loskürzt, denn dann könnte es sein, dass man dann Fehler macht. Ja?
Ist es eine genau dann Wenn-Aussage oder?
Gute Frage.
Quasi, wenn man jetzt, wenn jetzt R und C nicht Teiler fremd sind, weiß man dann, dass garantiert kürzen schief geht, oder?
Man weiß, dass es schief gehen kann mit unserem Unbeispiel.
Ja, man weiß, dass es schief gehen kann.
Genau, und ob es immer schief gehen muss, das ist eine tolle Aufgabe für Sie. Überlegen Sie. Das ist eine sehr schöne Frage, ja?
Und jetzt so ein ähnlicher Fall, wenn man halt weiß, dass aus A mal C ist Kongruenz zu B mal C, also R folgt, dass A Kongruenz zu B modulo R ist. Kann man dann darauf schließen, dass R und C teilhaft sind?
Das ist genau dieselbe Frage, gilt die Rückrichtung. Und ich habe gerade gesagt, im Allgemeinen nicht, aber vielleicht ja manchmal und Sie könnten darüber nach, beziehungsweise, nein, ich habe nicht gesagt im Allgemeinen nicht, ich habe gesagt, man braucht die Voraussetzung der Teilerfremdheit für die eine Richtung. Ob die andere Richtung, so wie es da steht, auch gilt, habe ich gerade gesagt, wissen wir nicht, aber Sie könnten ja mal versuchen, das zu zeigen. Genau, das, so ist es richtig formuliert. Als nächstes kommt der sogenannte kleine Satz von Fermat. Hier steht einfach nur Fermat, aber das Ding ist tatsächlich bekannt unter dem Namen kleiner Satz von Fermat. Es gibt haufenweise Variationen davon, manche davon wurden auch unabhängig von Fermat von anderen Leuten vorher irgendwo anders auf der Welt gefunden, aber da will ich jetzt gar nicht hingehen. Beim nächsten Lemma sage ich noch was darüber, das könnte eigentlich auch ein Satz sein. Und ich weiß nicht, warum das hier in den Notizen so ist, es wäre viel sinnvoller, wenn das Lemma auf der nächsten Seite wäre, dass da also Platz wäre, das habe ich vorhin bei der Vorbereitung gesehen und wollte es aber dann nicht kurz vorher nochmal ändern. Wir nehmen es also so, wie es hier steht. Wir haben eine Primzahl P, wir haben eine ganze Zahl A und dann behauptet der kleine Satz von Fermat, dass dann immer A hoch P kongruent zu A ist modulo P. Und dann sagt der Satz auch noch, falls A und P teilerfremd sind, falls also P in der Primfaktorzerlegung von A nicht vorkommt, dann gilt sogar noch etwas mehr und das ist tatsächlich ein bisschen stärker, A hoch P minus 1 ist nämlich dann kongruent zu 1 modulo P. Und wenn Sie jetzt wieder im Faktoring denken, Z modulo P mal Z, da wissen Sie ja, das ist ein Körper, da können Sie diese Aussage dann auch wieder in diesem Körper interpretieren. Das nehme ich jetzt nicht vorweg, sondern lasse es bei Ihnen zum Nachdenken. Wir beweisen jetzt einfach diesen Satz und es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Sie können einfach hingehen und können ihn mit vollständiger Induktion beweisen, also können alles auf natürliche Zahlen zurückführen, Induktion machen. Viel Spaß, können wir auch im Workshop besprechen oder als kleine Übungsaufgabe. Hier gehen wir einen anderen Weg. Und den gehe ich aus didaktischen Gründen. Es kommt nämlich später eine Verbesserung dieses Satzes, also eine noch allgemeinere Version. Und der Beweis dort wird sich an dem orientieren, was wir jetzt machen und ist deshalb dann wahrscheinlich von der Strategie her leichter zu verstehen. Wenn ich jetzt hier eine völlig andere Beweisstrategie verfolgen würde, dann wäre das zwar vielleicht im Moment einfacher oder intuitiver, aber dafür müssten wir dann später diese andere Strategie nochmal komplett neu entwickeln. So sehen Sie sie dann zum zweiten Mal. Gucken wir uns das also an. Wir haben hier zwei Aussagen, die eine ist allgemein, die andere ist ein bisschen spezieller. Und ich möchte zuerst den Fall besprechen, dass P ein Teiler von A ist. Wo sind wir? Set 6. Achso, und es gibt auch einen großen Satz von Fermat. Vielleicht kennen den Leute. Nein? Oh! Winzige Eckzeichen. Beim großen Satz von Fermat geht es darum, wann und ob es interessante ganzzahlige Lösungen für diese Gleichung gibt, wenn n mindestens 3 ist. Für n gleich 2, das ist eine kleine Aufgabe, können wir besprechen. Bei n gleich 3 wird es schon interessant, könnten wir aber auch noch machen mit den Sachen, die Sie wissen. 4 und so auch, aber dann irgendwann wird es knifflig und allgemein war es ganz, ganz lange offen und Fermat hat angeblich so am Rand eines Büchleins behauptet, ja, ich habe einen Beweis, aber hier ist nicht genug Platz. Ich bezweifle, dass er einen Beweis hat. Einfach weil er viel tiefe Mathematik reingeht. Dazu was zu machen, das geht für n größer gleich, darum geht es. Und es müssen interessante Lösungen sein, also ganzzahlig, aber halt nicht so, dass irgendwas null ist oder so, dass es langweilig ist. Und einer der Gründe, warum ich Zeittheorie liebe, ist, dass man haufenweise solche Fragen stellen kann, die kann man in der Schule erklären, die Fragen. Aber an den Antworten steckt man sehr schnell sehr tief in Mathematik und das ist toll, finde ich. Okay, Abzweigung zu Ende. Wir gehen zurück zum Teilsatz von Fermat und ich habe schon, bin ich an der richtigen Tafel? Ja. Ich habe schon gesagt, die Strategie kommt später nochmal wieder. Also ein bisschen abspeichern, was wir hier machen, denn da kommt dann später noch eine Verallgemeinerung. Wir beginnen mit dem Fall, dass A ein Teiler von P ist. Falls A ein Teiler von P ist, dann ist ja die zweite Aussage, die da steht, überhaupt nicht relevant für uns, denn da steht ja, A und P sollen teilerfremd sein. Das heißt, es geht nur um die erste Aussage, A und P kongruent A mit P, aber das ist ja klar. Wenn P ein Teiler von A ist, dann teilt ja P die linke und die rechte Seite, also auch die Differenz, das heißt, dann ist sofort klar, dass A und A und P und A kongruent sind oder modulo 4. Tatsächlich sind dann beide Seiten einfach zu 0 kongruent. Ab jetzt soll also A teilerfremd zu P sein, das heißt, wir beweisen jetzt die zweite Aussage, die im Satz steht. Aber die allgemeinere da oben, die folgt dann daraus, denn wenn das, was unten steht, stimmt, können wir einfach beide Seiten mit A multiplizieren und dann kommt die Kongruenz raus, die oben steht. Zahlen von 1 bis p minus 1 an. Innerhalb der natürlichen Zahlen. Also 1, 2, 3 und so weiter, bis 1 vor der Primzahl, die wir haben. Und jetzt möchte ich verschiedene Dinge über diese Leute in der Menge sagen. Das sind alles natürliche Zahlen, die sind alle nicht 0, die sind kleiner als p. Sie sind alle teilerfremd zu p, weil p eine Primzahl ist. Sehen Sie das? Die sind alle teilerfremd zu P und das wird gleich noch wichtig. Was ist nämlich noch teilerfremd zu P? Unser A. Und in Lemma 325 steht, dass wenn wir in einem faktoriellen Ring zwei Elemente haben, die zu irgendwas teilerfremd sind, dass dann ihr Produkt auch teilerfremd dazu ist. Und das möchte ich jetzt verwenden. Das heißt, ich möchte verwenden, A ist teilerfremd zu P, diese Leute sind teilerfremd zu P, also sind die Produkte auch teilerfremd. Mit Lemma 23 Teil A sind die Zahlen 1 mal A, 2 mal A und so weiter bis P minus 1 mal A, teilerfremd zu P. Und was weiß ich noch? Ja, ich kann das ja mal ausrechnen, dann kriege ich irgendwas raus. Und was auch immer da rauskommt, ist ja wieder zu irgendwas kongruent modulo p. Alles ist zu irgendwas kongruent Modul P. Und normalerweise, wenn ich Vertreter finden möchte für Kongruenz Modul P, dann würde ich nicht von 1 zu P-1 gehen, sondern von 0 zu P-1 oder von 1 zu P, damit ich auch wirklich alle möglichen Reste abgedeckt habe. Allerdings sind diese Zahlen ja Teilabfremd zu P, das heißt, die können nicht zu P kongruent sein. Modul P. Das heißt, sie müssen zu einer der Zahlen aus M kongruent sein, Modul P. Und wir klären gleich, dass sie zu genau einer davon kongruent sind, jeweils. Daher existiert für jedes M aus dieser Menge M, ich schreibe mal genau ein, das genau erkläre ich gleich noch, genau ein Element aus M, und das nenne ich dann mal vielleicht Rn aus M, das, wenn ich die Zahl mit A multipliziere, die zu diesem Element kongruent ist, Modulo P. Okay, dass ich so eine Zahl finde, liegt daran, dass wir hier ja alle möglichen Reste bis auf 0 repräsentiert haben. Dass ich nur genau eine solche Zahl finde, das ist noch ein bisschen interessanter. Dafür muss ich nämlich immer erklären, dass diese Grenzen deutlich paarweise verschieden sind. Und dass sie auch paarweise nicht kongruent sind mit Modulo P. Das liegt aber an unserer Kürzungsregel. Denn wenn ich mir diese Produkte angucke, irgendwas mal A und irgendwas anderes mal A, wenn die kongruent wäre mit Modulo P, dann könnte ich das A wegkürzen, denn A und P sind ja Teilabfremd, und dann wären die vorherigen Zahlen schon kongruent gewesen mit Modulo P. Aber das geht nicht. In dieser Menge sind zwei verschiedene Leute niemals kongruent mit Modulo P. Das heißt, hier verwenden wir schon unsere Kürzungsregel. Deren Nummer ich vergessen habe. War das 6,5? Ja, Lemma 6,5. Was haben wir also bisher getan? Wir haben uns die möglichen Reste angeguckt beim Teilen durch P bis auf 0. Haben gesehen, die sind paarweise verschieden, paarweise nicht kongruent zu Modulo P und sie sind alle teilabfremd zu P. Wenn man die jetzt alle mit A multipliziert nacheinander, kommen wieder Zahlen raus, die teilabfremd zu P sind und die sind wieder zu irgendwas kongruent Modulo P in dieser Menge. Und wir haben jetzt herausgefunden, dass die alle zu genau einem Element hier kongruent sind. Das heißt, wir haben da jetzt so eine Bijektion. Einmal A ist zu irgendwas in M kongruent, dann ist die Zahl weg. Dann kommt zweimal A, das ist jetzt zu irgendwas von den anderen Leuten kongruent, dann ist das weg. Dann kommt dreimal A, das ist jetzt zu irgendwas aus dem Rest kongruent. Das heißt, wir haben da so eine 1-zu-1-Beziehung. Und das heißt aber, dass wenn wir die jetzt alle miteinander multiplizieren, dass dann diese beiden Produkte, die rauskommen, Modulo P, kongruent sind. Das schreibe ich einmal auf. Wenn ich über alle Leute aus M das Produkt bilde, dann ist das, was rauskommt, kongruent zu dem Produkt über diese Leute hier, wo ich alles mit A multipliziere, Modulo P. Okay? Die stehen so in Beziehung zueinander und das heißt, wenn ich die auch multipliziere, dann habe ich hier einmal das Produkt von den Leuten aus M, hier habe ich das Produkt von diesen AMs, aber die sind ja immer zu genau einem hier drüben kongruent Modulo P, also ist auch das Produkt von den Kongruenz und Produkt von den Modulo P. Hier wende ich ganz oft diese Produktregel aus Lemma 6,4 an, dass wenn ich eine Kongruenz habe, dass ich dann auf beiden Seiten multiplizieren kann und es bleibt immer alles kongruent Modulo P. Schreibe ich mal dran. Lemma 6,4, das verwenden wir so oft und ich werde auch manchmal vergessen, das zu sagen, weil die Rechenregel bei mir so drin ist. Okay, die rechte Seite sieht so aus, als könnten wir die noch ein bisschen umschreiben. Denn ich mache ja so ein Produkt und in jedem Faktor steckt A drin und das A hat aber ansonsten ja mit dem Produkt, worüber ich hier multipliziere, nichts zu tun. Das heißt, das kann ich rausziehen. Ja?
Können Sie vielleicht nochmal den Schritt erklären, den Sie jetzt davor gemacht haben, wie wir darauf gekommen sind, dass es genau ein R angibt? Weil ja. Wir haben ja eigentlich gesagt, dass alle M's aus der Menge Teil davon zu P sind und A ist auch Teil davon zu P.
Ja.
Jetzt plötzlich irgendwas finden, was halt, wenn man das Minusrecht
ja. Ja.
Wenn Sie das an einem Beispiel durchgeixt haben möchten, sagen Sie mir Bescheid, dann mache ich eine Podcast-Folge, das ist kein Problem. Dann wird gleich das Argument noch klarer, aber trotzdem erkläre ich es jetzt auch nochmal allgemein. Sie nehmen einmal A, wir wissen ja nicht, was A ist. A könnte 25 sein und P ist vielleicht die Primzahl 3 oder sowas. Das heißt, wir multiplizieren da jetzt, wir haben jetzt einmal A, dann teilen wir mit Rest durch unsere Primzahl und landen irgendwo in dieser Menge M. Und das ist dieses Rm, was ich hier mal. Man kann immer auf so ein Element kommen, zu dem man kongruent ist, indem man mit Rest teilt und dann einfach guckt, was ist denn der Rest. Also wenn ich jetzt 25 habe und ich will darauf kommen, wo ich in M lande, dann teile ich 25 mit Rest durch 3, lande bei 1, also ist 1 aus M jetzt mein Element. Dann kommt das nächste, 2 mal 25. Da bin ich bei 50, dann teile ich mit Rest durch 3 und gucke, wo lande ich. So, und immer so weiter. Das heißt, ich nehme diese Produkte. Und wenn ich konkret eine Rechenvorschrift haben will, wie ich auf die Elemente in M komme, kann ich einfach teilen und Rest machen.
Also es ist eher eigentlich der Rest in dem Sinne.
Genau, aber ich wollte es nicht so nennen, weil ich ja sonst wieder erklären müsste, was ich damit meine, bla bla bla. Aber das ist so ein Element in der Menge gibt. Das ist theoretisch garantiert und praktisch kommt man zum Beispiel durch Teilen und Rest.
Ja,
sehr schön, das freut mich. Wir sind hier und wir waren dabei, dass ich hier aus diesen Faktoren das A immer rausziehen wollte. Wenn ich das mache, dann habe ich da jetzt so oft A als Vorfaktor stehen, wie ich hier Produkte bilde. Das heißt, für jedes M aus M einmal. Und wenn ich jetzt gucke, wie viele Leute das sind, dann sehe ich, das sind genau P minus 1. Also ziehe ich P minus 1 mal den Faktor A raus. Wir haben die ganze Zeit Argumentation mit Teilerfremdheit verwendet, das heißt, wir haben die ganze Zeit benutzt, dass z faktoriell ist und dass wir solche Rechenregeln in faktoriellen Ringen haben. Das heißt, wir beziehen uns die ganze Zeit auf das Zeug aus den Kapiteln davor, vor allem Kapitel 3. Ja?
Muss ich jetzt aber die Reihenfolge ist also in dem Fall egal, wie man das am Ende aufschreibt, weil das quasi eine Voraussetzung im Satz genau andersrum.
Ja, Kongruenz ist symmetrisch und die Multiplikation im Z ist kommutativ, das heißt, da ist überall die Reihenfolge dran. So, das war der kleine Satz von Fermat und der ist theoretisch interessant, er ist interessant für die Entwicklung von Primzahltests, mehr dazu in der Vorlesung Zahlentheorie, falls Sie das interessant finden und wir sehen später noch eine Verstärkung davon, das wird dann Fermat-Euler, wo auch wieder noch mehr Namen dranhängen könnten, wenn wir das wollten. Dann gucke ich mal, ob es jetzt gerade konkrete Fragen gibt, ich sehe keine oder Sie haben sie schon gestellt, dann, oh da ist noch eine Tafel, super, dann können wir direkt das nächste Resultat anschauen.
Das wird in der Literatur häufig als chinesischer Restsatz bezeichnet. Und auch in unserem Buch steht es so, weil es eben diese Tradition gibt. Ich finde die Tradition aber blöd. Denn sonst machen wir es ja auch so, dass wir Sätze, wenn wir Namen von Leuten dazu kennen, mit dem Namen bezeichnen. Und hier kennen wir den Namen, nämlich Qin Xiu Shao. Also nennen wir das auch Satz von Qin Xiu Shao und nicht einfach nur chinesischer Restsatz. Ich hoffe, Sie sind einverstanden. Gucken wir, was der Satz sagt. Wir haben paarweise Teiler fremde Zahlen in Z, die nenne ich jetzt M1 bis MK. Dann haben wir noch irgendwelche ganzen Zahlen, A1 bis AK. Und jetzt suchen wir eine Lösung für mehrere Kongruenzen gleichzeitig. Das ist das Thema dieses Satzes. Wir suchen eine ganze Zahl, die mehrere Kongruenzen gleichzeitig erfüllt. Und das Einzige, was wir an Zusatzinfo haben, ist, dass die Leute, modulo derer wir rechnen, paarweise teilerfremd sind. Und der Satz behauptet, das geht. Man kann da eine Lösung finden. Und das hat ganz tolle praktische Anwendungen, da können wir später gerne noch drüber reden. Jetzt erstmal möchte ich nur über den Satz reden und möchte den Satz vor allem beweisen. Die meisten der Argumente haben wir jetzt schon gesehen, die sind also hoffentlich nicht neu. Allerdings müssen wir die jetzt ein bisschen zusammenbauen und wir brauchen ein Induktionsargument. Denn wie Sie sehen, haben wir hier insgesamt k Kongruenzen. Da bietet sich an, dass man per Induktion vorgeht und sagt, ja, wir fangen mit einer an und dann überlegen wir uns, wenn wir schon mehrere haben, wie wir die letzte fehlende noch hinkriegen. Das ist jetzt der Plan. Mal gucken, ob eine Karte reicht. Wir werden es sehen. Die Frage ist, ob Sie sich unter dem Satz selber was vorstellen können. Also ob Ihnen irgendwie klar ist, worum es da geht. Wenn Sie zum Beispiel jemand fragt, gibt es eine ganze Zahl, die gleichzeitig zu 1 kongruent ist modulo 2 und noch gleichzeitig zu 100 kongruent ist modulo 73. So, ja, viel Spaß. Also ja, geht, weiß ich, wissen Sie vielleicht auch. Aber wenn da jetzt noch mehr solche Kongruenzen wären und wenn auch die Zahlen größer und komplizierter wären, dann wäre was zu tun und Sie würden es vielleicht nicht sofort sehen. Und dafür ist dieser Satz. Und es gibt so Rätsel auch, berühmte historische Rätsel, die darauf beruhen, dass man sowas machen kann. Falls Sie das interessant finden, auch für die Schule interessant, auch wenn die Leute da natürlich die Theorie noch nicht verstehen können, die wir jetzt hier brauchen, um das zu beweisen. Aber so kann man darauf kommen, ob solche Rätsel überhaupt lösbar sind. Okay, legen wir los. Wir sind an der rechten Tafel immer noch. Und das ist Lemma 6. Die ganzen Bezeichnungen haben wir ja schon. Und dieses Stern werde ich immer für die Ursprungskongruenz verwenden, wenn ich das brauche. Und ich möchte per Induktion argumentieren. Wir gucken also mal, was passiert, wenn wir nur eine solche Kongruenz haben. Ich mache eine Induktion über. Und was ist los, wenn k gleich 1 ist? Dann habe ich da nur eine Kongruenz stehen, also x kongruent a1 modulo m1. Da setze ich für x einfach a1 ein, dann steht da a1 gleich a1 und dann sind die natürlich kongruent modulo m1, egal was die Zahlen sind. Also habe ich eine Lösung. Wenn da eine Kongruenz steht, kann ich die immer lösen, indem ich einfach die Zahl hinschreibe. Jetzt möchte ich gerne voraussetzen, dass wir das lösen können, wenn wir eine Gleichung weniger haben. Und die Gleichung, die ich jetzt weglasse, ist nicht die letzte, also nicht die mit dem Index k, sondern die erste mit dem Index 1. Jetzt sei also das Lemma für weniger Gleichungen oder Kongruenzen, sollte ich sagen, Kongruenzen richtig. Das heißt, wenn ich eine weglasse, dann kann man die übrigen gleichzeitig lösen mit dem gleichen x. Und ich werde es benutzen, indem ich die erste Kongruenz weglasse und nur die anderen betrachte. Jetzt kommen nacheinander zwei Kunstgriffe. Kunstgriff Nummer 1. Ich schreibe neue Kongruenzen hin mit einer neuen Variable, die heißt y, und mit einer neuen Bezeichnung, nämlich Doppelstern. Doppelstern ist folgendes. Wir betrachten für alle i, wie gesagt, die erste Kongruenz.
das ignoriere ich mal kurz. Das heißt, ich laufe von 2 bis 8. Und die Kongruenz sieht folgendermaßen aus. Y mal M1 soll kongruent sein zu AI minus A1 modulo MI. Das heißt Doppelsternchen. Und wir betrachten die nur. Ich behaupte nicht, es gibt dafür eine Lösung oder irgendwas, sondern wir betrachten die. Und wir suchen jetzt nach Lösungen. Das heißt, wir suchen nach einem Y, was die alle gleichzeitig löst. Und suchen Lösungen. Um zu sehen, dass das funktioniert, kommt ein Kunstgriff, den wir da drüben auf der anderen Seite, auf einer anderen Tafel schon gesehen haben. Was wir ja da gemacht haben, war, dass wir bei einer Kongruenz vereinfacht haben, was da steht, indem wir so geschickt mit irgendwas multipliziert haben, dass irgendwas 1 wurde. Mal gucken, ob wir das hier auch hinkriegen. Ich würde gerne dieses M1 loswerden. Denn in unseren Ursprungskongruenzen steht einfach nur links eine isolierte Variable, nämlich dieses x. Hier steht unsere Variable y als y mal m1. Das heißt, es hat nicht die richtige Form. Wir können hier nicht Induktion anwenden. Ich möchte aber Induktion anwenden. Also muss ich dieses m1 irgendwie loswerden. Wie mache ich das? Naja. Hier stehen nur mi mit einem Index, der größer als 1 ist, also mindestens 2. Und diese mi sind ja paarweise teilerfremd. Das heißt, alle mi modulo derer ich hier rechne, sind zu m1 teilerfremd. Und der Trick von da drüben funktioniert. Teilerfremd heißt ja, 1 ist ein Limit, also kann ich 1 schreiben als irgendwas mal in 1 plus irgendwas mal in i. Und dann funktioniert der gleiche Trick, den wir vorhin gesehen haben. Schreiben wir das kurz auf. Da m1 und mi nach Voraussetzung existiert mit Satz 3 mal 10. Und jetzt lasse ich den Zwischenschritt mit der Gleichung weg, sondern schreibe sofort hin, was wir da drüben geschlussfolgert haben. Da existiert ein, wie nenne ich das? Moment, ein Ti. Zu 1 ist mod m. Das heißt, für alle, für jedes mi einzeln mache ich das. Ich schreibe immer 1, also so ein DGT, als Linearkombination und dann forme ich die Gleichung so um, dass diese Kongruenz da steht, genau wie wir das vorhin an der anderen Tafel gesehen haben. Ich lasse nur den Zwischenschritt. Ja, das heißt also, wenn ich jetzt diese Kongruenz mit dem passenden Ti multipliziere auf beiden Seiten, dann geht hier dieses M1 mal Ti sozusagen weg. Das wird eine 1 modulo mi. Aber auf der rechten Seite kommt dafür was dazu. Das schreiben wir jetzt mal hin. So entsteht für alle i aus 2 bis k die nächste Kongruenz und die nenne ich Dreifachstern. Ich mag Sterne. Y ist kongruent zu, na Moment, ich werde gleich einen Zwischenschritt einfügen, am Ende steht links Y, kongruent zu AI minus A1 mal TI mod MI. So hat das wieder die richtige Form, das heißt, wir können unsere Induktionsvoraussetzung darauf anwenden, aber wie komme ich darauf? Naja, eigentlich habe ich da stehen y mal m1 mal ti. Ich habe hier oben einfach beide Seiten mit ti multipliziert. Aber m1 mal ti ist ja kongruent zu 1, das heißt, das kann ich quasi einfach weglassen, das bleibt y übrig. Und so kommt die neue Kongruenz zustande. Vergleichen wir mal kurz, ob das die richtige Form hat. Links steht einfach nur eine einzelne Variable, okay. Rechts steht irgendein Zeug, das sind irgendwelche ganzen Zahlen, das ist in Ordnung. Modulo MI und die MI sind immer noch parasitaler fremd, denn das waren sie die ganze Zeit. Das heißt, hier haben wir ein System von Kongruenzen, das so aussieht wie im Satz. Wir haben einen weniger, also haben wir nach Voraussetzung dafür eine Lösung. Es gibt also ein Y, das es löst für alle I, und dieses Y nenne ich Y0. Per Induktion existiert für dieses Dreifachsternsystem. Ich weiß es nicht. Per Induktion existiert für das System Dreifachstern eine Lösung und die nenne ich Y0. Das heißt, wenn ich Y0 einsetze, sind diese Kongruenzen alle wahr. Und jetzt müssen wir daraus einfach nur unsere Lösung basteln für das ursprüngliche System. Das mache ich jetzt noch. Ich behaupte nämlich, dass, wenn ich das Folgendes mache, wenn ich berechne A1 plus Y0 mal M1, wenn ich das ausrechne, behaupte ich, löse das jetzt das ursprüngliche System Stern. Und wir gucken gleich, wie das stimmt. Wenn ich das hier auf der linken Seite einsetze für M1, dann steht auf der linken Seite A1 plus Y0 mal M1, aber das ist ja durch M1 teilbar, also kann ich das Modulo M1 weglassen, dann bleibt nur A1 übrig und auf der rechten Seite steht A1, weil es die erste Kongruenz ist, also stimmt das. Denn die erste Gleichung ist dann das einsetze, dann habe ich da A1 stehen, dann habe ich irgendwas multipliziert mit Y0, aber das, was ich da multipliziert habe, das erfüllt ja das hier und dann habe ich auf der rechten Seite diesen Term, aber wenn ich das mit hier oben vergleiche, da habe ich ja genau dieses Minus A1, das heißt, so geht das A1 da weg und deswegen löst das das System. Okay?
Bei all diesen Sachen, einfach weil wir jetzt ja uns neu daran gewöhnen müssen, mit diesen Kongruenzen zu arbeiten, bei all diesen Beweisen ist es okay zu sagen, ich würde gerne an einem Beispiel einmal diese Beweisidee explizit sehen und dann kann ich da eine Podcast-Folge zu machen. Jetzt wische ich erstmal. Und die Lösung so basteln. Okay, atmen wir einmal kurz und wir schauen, ob es Fragen gibt, bevor wir weitermachen. Das war der chinesische Restsatz, so wie er häufig genannt wird, aber bei mir heißt er Satz von Qin Shu Shao. Okay, ich sehe keine konkrete Frage. Wie gesagt, am Ende frage ich Sie nochmal, wozu möchten Sie gerne eine Podcast-Folge sehen? Dann kann ich da Beispiele rechnen zum Beispiel oder einzelne Beweisschritte nochmal an konkreten Zahlen erklären. Dann geht es jetzt weiter mit der Eulerschen Phi-Funktion. Über die reden wir jetzt ein bisschen und unter anderem für die Eulersche Phi-Funktion und für eine Rechenregel, weil ich dann immer gerne vorher den Satz von Qin Shu Shao. Die Eulersche Phi-Funktion macht Folgendes. Wir nehmen eine natürliche Zahl, dann gucken wir die Zahlen von 1 bis dahin an und wir zählen, wie viele davon teilerfremd sind zu der Zahl, mit der wir angefangen haben. Okay, ist also eine Abbildung, die von den natürlichen Zahlen in die natürlichen Zahlen geht. Und Sie sehen, dass das sehr schnell sehr aufwendig wird, das zu Fuß zu machen, denn man muss ja im Prinzip immer von 1 bis zu der Zahl hin sich alle Zahlen aufschreiben und immer gucken, welche davon sind teilerfremd zu der ursprünglichen. Da ist es auch leicht, Fehler zu machen. Das heißt, die Definition sieht einfach aus, aber in der Praxis ist es gar nicht so, macht es gar nicht so viel Spaß, die Werte wirklich auszurechnen. Wir machen das mal für ein paar kleine Zahlen, einfach nur damit wir ein Gefühl dafür kriegen, wie schnell das schwieriger wird. Da sind wir jetzt wieder links. Was ist denn Phi von 1? Da muss ich also von 1 losgehen bis zur Zahl 1 und muss gucken, wie viele der Zahlen, die ich unterwegs gesehen habe, sind zu 1 teilerfremd. Wie viele sind das? Ich würde Finger zeigen oder irgendwas sagen. Sie haben es gerade gesagt, aber nicht laut. Wollen Sie es dann mehr sagen? Ja? 0? 1. Weil die 1 selber ja zu sich teilen drin ist. Ne? Genau. Ich bin auch bei der zweiten Antwort 1. Wenn ich von 1 bis 1 laufe, habe ich im Sammeln nur die 1 und 1 zu sich selber teilen drin, also 1. Was ist mit 4 von 2? Das heißt, ich habe die Zahlen 1 zu 2. Welche davon sind teilen drin zu 2 und wie viele kriege ich dann also? Was denken Sie? Ja. 2? Das heißt, 1 und 2 sind beide teilerfremd zu 2? Ist 2 teilerfremd zu 2? Nee, ne? Was für GGTs haben 2 und 2? 1? Nee, 2. 2 ist ein Teil davon, 2 ist 6. Vorsicht! Ne? 2 und minus 2 sind GGTs im Set von 2, nicht 1. Das heißt, 2 ist zu sich selber nicht teilerfremd und das heißt, wir zählen nur die 1. Also ist hier der Wert der Phi-Funktion 1. Machen wir weiter. Phi von 5. Welche davon sind teilerfremd zu 5? Ja?
4.
Genau, 4 Stück, nämlich 1, 2, 3, 4. Und bei Primzahlen ist es immer so. Bei Primzahlen sind immer alle Vorher bis auf die Zahl selber teilerfremd dazu. Denn der ist, wenn man da oben als Exponent keine Primzahl stehen hat, so in der Form, wie wir ihn gesehen haben, allgemein falsch. Aber über die Phi-Funktion werden wir sehen, können wir dann den verallgemeinern lassen. Und jetzt machen wir noch Phi von 10. 10 ist keine Primzahl. Das heißt, wir brauchen jetzt die Zahlen von 1 bis 10 und müssen überlegen, welche davon sind Teilerfremd zu 10. Das heißt, also ich mache es mal so, ich habe dann die Primfaktorzahllegung im Kopf und dann gucke ich, bis 10. Grundschulzahlbereich. Lassen wir noch ein bisschen überlegen. Aber ich freue mich, dass jetzt schon mehrere mit überlegt und gezählt haben. Ja, da ist eine Hand, da sind noch mehr Hände. Super, siehst du es?
Ich würde sagen 4, also 1, 3, 7 und 9.
Die habe ich auch. Ja, hat jemand was anderes? Okay. Und es sind auch genau die. Und jetzt sehen wir, wie man systematisch rangehen kann. 1,
zwei stecken 10 drin, 3 Teiler drin, 4 Nicht-Teiler drin, weil 2 drin steckt, die der 10 drin steckt und so weiter. Ne? Also man kann entlang der 5-Faktor-Zerlegung so durchgehen. Vorsicht, es geht nicht um Teiler, es geht darum, dass man Teilerfremd oder nicht Teilerfremd ist. Das wird gerne verwechselt. Ne? Wir zählen nicht die Teiler, wir zählen die Teilerfremd. Das andere gibt es auch, das mit den Teilern, ne? Zahlentheorie.
Da reden wir ganz viel über solche Abbildungen.
Ja. Haben Sie eine Frage? Sie haben sich gerade gemeldet.
Ich wollte wissen, warum die 4, aber.
Genau, nicht Teiler, sondern es geht darum, gemeinsame Teiler zu haben, die keine Einheit sind. Ja, sehr wichtig, haben Sie direkt mitgedacht. Wunderbar. Ich hoffe, dass die Beispiele ein bisschen helfen, sich vorzustellen, was passiert. Und mein Ziel ist, dass ich mit Ihnen zusammen eine Formel entwickeln möchte, wie man das ausrechnet, ohne dass man die Zahlen alle hinschreibt. Ich sag mal, Pi von 1000. Habt ihr Lust, das zu Fuß zu machen? Nein. Also brauchen wir eine Formel. Und zur Motivation kann ich euch schon mal erzählen, wie die Formel geht. Sagen wir mal die Primfaktorzerlegung für 1000. Dankeschön. Wie haben Sie es gemacht?
10 mal 10 mal 10.
Genau, 10 hoch 3 und dann zerlegt. Habe ich genauso gemacht. Ja. Das ist also Pi mal 10 hoch 3 und das ist das gleiche wie Pi mal 2 hoch 3 mal 5 hoch 3. Und die Formel dazu geht dann so. Erstens kann man das zerlegen in die Primzahlpotenzen. Das zeigen wir gleich. Man kann nämlich, wenn man ein Produkt hat und wenn die Faktoren teilabhängig sind, kann man die Pi-Funktion da reinziehen. Und für Primzahlpotenzen gibt es dann auch noch eine Formel. Was da also rauskommt, ist, muss ich kurz überlegen, 2 mal, ich glaube, es ist 2 hoch 2 mal, und jetzt muss ich kurz lügen, ich glaube, es ist 4 mal 5 Quadrat. Das stimmt, ich muss ganz kurz vergleichen. Genau, das kommt raus. Wenn man die Formel weiß, kann man also aus der Primfaktorzerlegung, die ja auch aufwendig sein kann, aber okay, kann man ausrechnen, was rauskommt. Und wie komme ich drauf? Erstens, zerlegen in die teilerfremden Bestandteile der Primfaktorzerlegung. Zweitens brauche ich eine Formel für die Primzahlpotenzen. Die können wir uns sogar kurz überlegen. Wenn ich eine Zweierpotenz habe, ist glaube ich klar, was passiert. 1, 2, 2 die teilerfremd, 3 ist wieder teilerfremd, 4 wieder nicht, weil der 2 drin steckt, 5 ist wieder teilerfremd, 6 wieder nicht, weil der 2 drin steckt und so weiter. Das heißt, man immer abwechselnd teilerfremde und nicht teilerfremde. Deswegen wird hier aus der 8 mit 4. Der Pi von 8 ist 4. Und bei Zweierpotenzen ist es immer so, Pi von der Zweierpotenz ist einfach die Hälfte von der Zweierpotenz. Bei anderen Primzahlen kann man aber genau das gleiche Argument machen. Wenn ich von 1 zu irgendeiner Primzahlpotenz laufe, dann habe ich 1, dann kommt irgendwann die Primzahl, das ist das erste Mal, wo ich nicht teilerfremd bin. Dann laufe ich weiter bis zu 2 mal der Primzahl, dann bin ich auch wieder nicht teilerfremd und so weiter. Das heißt, von den ganzen Zahlen schmeiße ich genau P raus, alle anderen sind teilerfremd und so kommt man auf diese Formel. Das im Exponenten einer weniger mal. So funktioniert. Aber der Schritt hier, dass man das so aufteilen kann, der braucht Theorie. Das andere haben wir gerade einfach so durch Mitdenken und Zählen rausgekriegt. Aber der Schritt, dass man Pi-Funktion reinziehen kann, wenn die Faktoren teilerfremd sind, der passiert nicht einfach so von alleine und den möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Da steht's. Lemma 6,8. Das ist der eigentliche Kniff bei dieser Rechenregel für die Phi-Funktion, man muss sich irgendwie überlegen, dass die bei Produkten mit teilerfremden Faktoren sich mit dem Produkt verträgt. Das heißt also, wenn ich A und B habe, wenn die teilerfremd sind in Z, dann ist Phi vom Produkt das gleiche wie das Produkt der einzelnen Phis. Man nennt solche Abbildungen zahlentheoretische Funktionen. Wenn Sie das interessant finden, können wir in der Zahlentheorie da noch ausführlicher drüber reden. Da gibt es noch mehr und das macht sehr viel Spaß. Okay, wir zeigen das mit folgendem Kunstgriff. Da kommen jetzt mehrere Kunstgriffe. Wir fangen an mit der Menge, die ich hier E genannt habe. Die besteht aus Paaren XY. X und Y sind natürliche Zahlen. Die sind nach oben durch A bzw. B begrenzt. A und B sind die ganze Zeit fest. Und jetzt möchte ich noch bei diesem Pärchen verlangen, dass der erste Eintrag nicht teilerfremd zu A sein soll oder aber, dass der zweite Eintrag nicht teilerfremd zu B sein soll. So, nochmal zur Wiederholung. Hier oben, diese Menge, die ich da eingeführt habe zur Vereinfachung für die Phi-Funktion, diese Menge Tf,
die steht für teilerfremd. TF von n besteht also aus den Zahlen von 1 bis n, die teilerfremd sind zu n, und die zähle ich für die Phi-Funktion, deswegen ist es sinnvoll, das so zusammen einzuführen. Und hier in der Beschreibung der Menge E, da brauche ich das auch wieder. Das heißt, ich bilde diese Pärchen und es ist okay, wenn einer der beiden Einträge teilerfremd ist, zu A bzw. B, aber nicht beide. Eins von den beiden soll nicht teilerfremd sein zu dem jeweiligen. Und wie zählen wir, wie groß E ist? Naja, ich habe A Möglichkeiten für den ersten Eintrag, B Möglichkeiten für den zweiten, also insgesamt A mal B. Aber ich muss jetzt noch die Leute abziehen, wo x und y jeweils zu a und b teilerfremd sind. Und das sind aber genau die Leute, also da kriege ich genauso viele Einträge, wie ich bekomme, wenn ich phi von a mit phi von b multipliziere. Das heißt, das ist die erste Möglichkeit zu zählen, wie viele Leute in der Menge e sind. Der Beweis wird jetzt so funktionieren, dass wir die Menge nochmal anders zählen und dann kommt genau die Gleichung raus, die im Lemma steht. Und um diese Menge nochmal anders zu zählen, oder um die Mächtigkeit nochmal anders auszurechnen, muss ich kurz hier auf meine Notizen gucken und mich für eine Tafel entscheiden. Wir fangen mal links an.
Und ich beginne damit, dass ich die Menge hinschreibe, mit der wir jetzt arbeiten wollen. Und dann erzähle ich Ihnen so ein bisschen die Beweisstrategie und dann rechnen wir los. Das ist Lemma 6, 8. Die Notizen, die Sie davon haben, schreibe ich nochmal ab. Und ich schreibe Ihnen jetzt noch eine andere Menge hin, nämlich T, groß T. Das soll die Menge sein von 1 bis a mal b, innerhalb der natürlichen Zahlen. Aber ich möchte die nicht alle nehmen, sondern ich möchte die rauswerfen, die zu a mal b teilerfremd sind. Zum Beispiel würde ich A auswerfen, denn A ist nicht teilerfremd zu A mal B, es sei denn A ist 1. Und so weiter. Ne? Also das ist das, was wir hier machen. Wir gehen diese Menge durch, wir gucken immer, was ist teilerfremd zu A mal B und was nicht. Und die teilerfremd sind, werfen wir raus. Und nur die anderen lassen wir stehen. Und warum gucke ich mir diese Menge an? Na, ich behaupte, dass da genauso viele Elemente drin leben wie in dieser komischen Menge E. Das heißt, unser Ziel ist, T hat genauso viele Elemente wie E. Und wenn Sie sich aber jetzt angucken, wie das definiert ist, dann sehen Sie sofort, dass daraus unsere Formel folgt. Denn diese Zahl ist einerseits A mal B minus phi von A mal phi von B. Andererseits kann man sehen, dass das A mal B minus phi von A mal B ist. Das steht hier. Und dementsprechend haben wir das Vergleichen gezeigt. Um zu zeigen, dass diese beiden Mengen gleich groß sind, das sind ja endlich Mengen. Also okay, ich könnte irgendwie zählen, ich könnte irgendwie sofort mit einer konkreten Direktion loslegen. Aber wir machen was, was ein bisschen einfacher ist, denke ich jedenfalls. Wir basteln zwei Initiative Abbildungen. Eine von E nach T und eine umgekehrt. Dadurch kriegen wir dann einen Größenvergleich und dadurch kriegen wir das. Also, Strategie ist klar, wir brauchen zwei Abbildungen, los geht's. Die erste Abbildung. Das wird eine induktive Abbildung, Alpha werde ich die nennen, von, wo starte ich? Ich starte in T, von T nach E. Da brauche ich jetzt eine Bastelvorschrift und ich muss. Wir alle müssen uns davon überzeugen, dass bei dieser Rastenvorschrift wirklich eine Abbildung rauskommt und dass sie injektiv ist. Okay. Wie fangen wir an? Wir fangen an mit einem T aus T. Da T nicht teilerfremd zu A mal B ist, sind die IGTs von T und A mal B keine Einheiten. Wenn ich in Z, also jetzt sogar in N, aber wenn ich in Z bin und ich bin nicht 0 und keine Einheit, 0 geht ja auch nicht, wenn ich nicht 0 und keine Einheit bin, dann habe ich einen Primfaktor. Dann gibt es eine Primzahl, die mich teilt. Das ist die Tatsache, dass Z ein faktorieller Ring ist. Zu B ist. Und das müssen wir uns kurz merken, weil ja dieses Nicht-Teilerfremd zu A oder B sein bei der Definition unserer Menge E eine Rolle spielt. Da will ich ja hin. Ich will jetzt irgendwas basteln, was in der Menge E liegt, damit ich so eine Abbildung kriege. Also müssen wir noch ein bisschen weiter überlegen. Sei TA aus der Menge 1 bis A oder seien TA aus der Menge 1 bis A und TB aus der Menge 1 bis B. So, das. Jetzt kommt das Argument von vorhin. Wir finden in diesen Mengen immer Sachen, die kongruent sind zu was auch immer. Wir müssen gleich mal gucken, modulo was wir hier arbeiten. Hier modulo A, hier modulo B. Alle ganzen Zahlen sind kongruent zu irgendwas in dieser Menge modulo A. Einfach weil wir hier alle möglichen Reste einer Kategorie haben. Genauso hier für B. Ich kann also jetzt, wenn ich mir dieses T anschaue, T ist ja irgendeine Zahl in dieser Menge, die ist zu irgendwas kongruent modulo A und wir können das in dieser Menge nehmen, weil da alle möglichen Reste vorkommen. Genauso ist T zu irgendwas kongruent modulo B und wir können das in dieser Menge wählen, weil da alle möglichen Reste vorkommen. Und das lese ich jetzt einmal. T soll kongruent zu TA sein, modulo A. Und T soll kongruent zu TB sein, modulo B. So, das ist G, habe ich gerade erklärt. Erster Fall, P teilt T und A. Dann teilt P auf TA und A. Das heißt, P und TA sind nicht teilbar. Und A und TA sind nicht teilbar. Genauso im zweiten Fall. Wenn P T und B teilt, dann teilt es auf B und TB. Das heißt, dann sind die nicht teilbar. Und deswegen kann ich jetzt ein Element aus E basteln, indem ich diese kleinen Ts benutze, TA und TB. Ich behaupte, dass jetzt das Tupel TA, TB, wieso heißen die eigentlich T? Ich habe die mal ein klein R, so wie Rest genannt. Ich weiß nicht, warum ich das bei T genannt bin. Egal, ich hoffe, es stört sie nicht, ich möchte das nicht ändern. Diese kleinen Ts kann ich jetzt in so ein Tupel schreiben und ich behaupte, das liegt in G. Denn, gucken wir mal. TA kommt aus dieser Menge, ist also kleiner gleich A, das passt. TB kommt aus dieser Menge, ist also kleiner gleich B, das passt auch. Natürliche Zahlen sowieso. Und jetzt müssen wir noch die letzte Eigenschaft überprüfen. Aber wir wissen, nachdem was da hinten steht, dass diese TA nicht teilerfremd zu A ist, nämlich wenn P das teilt, oder dass dieses TB nicht teilerfremd zu B ist, nämlich wenn P das teilt. Und da hinten haben wir Kammwert steht, einer dieser beiden Fälle muss gelten. Also muss hier eins von diesen beiden die Eigenschaft erfüllen, die wir für E brauchen. Denn A oder denn A ist nicht T an, basteln mir dann so ein Kuppel in der Länge E und die Abbildung Alpha bildet T auf dieses Kuppel ab. Genauso hier, für dieses TB habe ich auch nur eine Möglichkeit, da habe ich auch keine Auswahl. Das heißt, wenn ich einmal so ein Kuppel gefunden habe, dann ist es auch das Einzige. Warum ist es injektiv? Das war jetzt ja noch die Frage. Wir suchen eine injektive Abbildung. Also müssen wir uns jetzt einmal zwei Elemente aus T hernehmen, die das gleiche Bild haben und müssen gucken, was passiert. Injektivität. Achso, ich weiß, ich habe schon dreimal gesagt, aber auch hier. Wenn Sie an konkreten Zahlen A und E sehen wollen, wie das funktioniert und wie diese Abbildung aussehen und was Sie genau machen, also wie diese einzelnen Schritte funktionieren, dann sagen Sie das einfach am Ende. Und dann mache ich eine Podcast-Folge, wo ich mit einem Zahlenbeispiel das einmal durchziehe. Die Injektivität. Okay, sei T und S aus T so. Das Alpha von T, und das nehme ich jetzt wieder mit diesen Bezeichnungen wie hier. Und wenn ich dann solche Reste finde, SA und SB, dann kommt das gleiche raus. So soll es gewählt sein. Und jetzt möchten wir gerne zeigen, dass dann S und T die gleichen Elemente sein müssen. Und wie machen wir das? Naja, nach Abbildungsvorschrift oder nach Konstruktion der Abbildung, soll ich sagen. Dieses T muss kongruent zu diesen beiden Bestandteilen sein, einmal Modulo A, einmal Modulo B. Das heißt, ich habe T ist kongruent zu TA, aber weil es ja auch das Bild von S ist, muss es auch kongruent zu S sein, von A. Und genauso für B. T muss ja auch kongruent zu TB sein, Modulo B, aber das gleiche muss für S gelten. Das heißt, A und B teilen T minus S. Moment. Nach Voraussetzung waren A und B teilerfremd. Wenn zwei Elemente in einem faktoriellen Ring etwas teilen und diese teilerfremd, dann teilt das Produkt das auch. Wir sind in Z, das ist faktoriell, A und B sind teilerfremd, also teilt das Produkt T minus S. Das heißt, sie sind auch kongruent mit A mal B. Da A und B teilerfremd sind, folgt, dass A mal B das Produkt teilt, das heißt, T ist kongruent zu S, Modulo A mal B. Und jetzt starre ich auf die Menge, woher die kommen. T und S kommen ja rein aus der Menge T, die geht von 1 bis A mal B, und jetzt haben wir da auf einmal zwei Leute, die kongruent sind, Modulo A mal B. Oder in anderen Worten, A mal B teilt die Differenz. Aber da oben in dieser Menge geht es doch gar nicht. Wie kann man da die Differenz von zwei Zahlen teilen, wenn die von 1 bis A mal B gehen? Das geht nur, wenn diese Differenz 0 ist und das heißt, dass die Zahlen am Anfang schon gleich gewesen sein müssen. Das geht nur im Fall bei S. Hier habe ich wirklich benutzt, dass wir die Menge da oben begrenzt haben nach oben durch A mal B. Wenn man hier noch viel mehr Zahlen erlauben würde, noch größere, dann könnte es passieren, dass man da verschiedene findet, die Konkurrenz sind und so A mal B. Aber hier, wenn ich da schon komme, geht es nicht. Das war die Induktivität von der ersten Abbildung. Und die liefert uns jetzt die eine Ungleichung sozusagen. Die Anzahl der Elemente in T ist jetzt höchstens so groß wie die in E. Und für die andere Richtung machen wir jetzt halt noch eine Abbildung. Die andere Richtung, die auch wieder in T ist. Hat die Zeit dafür reicht? Ja. Das heißt, es kommt Teil 2. Hier hatten wir von T nach E, hier von E nach T. Mal schauen, ob es dahin passt, sonst muss ich noch mal wischen. Ich fange an mit einem Stück aus E. Und genau wie vorher will ich jetzt ein bisschen basteln und dann will ich was definieren, was das Bild wird. Achso, die Abbildung unten hieß Alpha, die so zwei Blätter heißen. Und ich fange an mit dem Satz von Chinche Schau. A und B sind Teilabtrend, also finde ich etwas, was kongruent ist zu x modulo A und gleichzeitig kongruent zu y modulo B. Element und da gibt es wieder nur eins, weil wir in dieser Menge sind, und dem wird das zuordnen.
So, einmal Tafel wechseln, einmal atmen. Und jetzt kommt die Injektivität von Beta. Also schnappe ich mir zwei solche Tupel aus E, die das gleiche Bild haben. Das nenne ich wieder T, so wie vorher. Und es braucht noch eine Bezeichnung UV aus E zu das Beta von XY gleich T ist, so wie vorher. Da erhalte ich die Bezeichnung für das Bild. Das soll aber auch Beta von UV sein. Ich möchte zeigen, die Tupel sind gleich. Und das mache ich, indem ich mir überlege, was die Abbildung halt gemacht hat, also wie diese Konstruktion lief. Nach Konstruktion. Naja, die Konstruktion lief so, dass die erste Komponente, da steht es noch, also dieses T ist kongruent zu der ersten Komponente mod A und zur zweiten mod B. Das habe ich jetzt zweimal. Das heißt, X ist kongruent zu T, ist aber auch kongruent zur ersten Komponente hier, also U mod A. Und genauso für die zweite, das heißt, Y ist kongruent zu T, kongruent zu V mod B. Das heißt also, A teilt X minus U und B teilt Y minus V. In der Menge E sind ja die Einträge nach oben beschränkt durch A bzw. B. Das heißt, wenn man da solche Differenzen hat und die durch A bzw. B teilbar sind, dann müssen die wieder null sein. Von T einmal andersrum, also sind die Mächtigkeiten gleich. Und ganz am Anfang habe ich erklärt, warum daraus unsere Gleichung kommt. So, das ist eine ziemliche Punktlandung. Ich möchte einmal kurz die Möglichkeit geben, noch was zu schreiben und gegebenenfalls noch was zu fragen. Ja?
Warum schreiben wir jetzt Abbildungen wieder mit?
Das ist nur hier. Das ist nur hier, weil hier diese andere Schreibweise vielleicht mit den anderen Bezeichnungen für Verwirrung gesorgt hätte und weil wir ja diesmal keine Homomorphismen oder sowas haben, sondern einfach nur Abbildungen, die halt irgendwas machen. Und da habe ich gedacht, okay, dann mache ich das jetzt einmal so. Hat ansonsten keine tiefere Bedeutung. Gut, zu welchem der Beweise wünschen Sie sich eine Podcast-Folge, wo ich an Zahlenbeispielen das Argument nochmal durch-X'e? Wo würde Ihnen das helfen? Das können auch zwei sein, das ist total okay. Also, ja?
Alle.
Moment, dann frage ich nochmal rückwärts. Also hier bei dem kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass es sinnvoll wäre. Einfach wegen dieser Konstruktion der Abbildung. Und wenn Sie sagen alle, meinen Sie zum Beispiel auch den kleinen Satz von Fermat oder würden Sie eher den Satz von Chin-Shu-Chao nehmen? Also die zwei vielleicht. Das mit den Kongruenzen, die man gleichzeitig erfüllt, das vielleicht. Und hier das Letzte, wie wäre das? Mache ich eine Podcast-Folge, wo das vorkommt. Und dann gucken wir mal. Und wenn Sie mehr brauchen, kann ich nächste Woche auch noch mehr machen. Gut, also erstmal die zwei. Dann vielen Dank, das liefere ich gerne. Und ansonsten melden Sie sich, wenn Sie noch was brauchen. Und es wäre ganz toll, wenn Sie an der Evaluation teilnehmen. Dankeschön.